Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Tolksdorf, heute ist der 27. Juni 2018 und für die gegenwärtige Sendung begrüße ich gleich Helga Zeppler-Rusch und ich möchte aber sofort mit dem Thema einsteigen, denn zu den sich sehr schnell entwickelnden Ereignissen auf der Welt gehörte gerade noch der Gipfel zwischen Kim Jong-un und dem US-Präsidenten Donald Trump. Aber jetzt sind die Augen schon gerichtet auf den nächsten, während sich die Auswirkungen dieses anderen entwickeln. Nämlich die große Frage, die im Raum steht, wird es zu einem Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Trump kommen und das möglichst schon in naher Zukunft. Und damit möchte ich dir das Wort übergeben, Helga.
Ja, also das sind wirklich sehr gute Nachrichten. Morgen sollen die Details über diesen Gipfel Trump-Putin bekannt gegeben werden. Der Bolton war und ist noch in Moskau, hat sich dort mit Lavrov getroffen. Und also der Ort steht noch nicht ganz fest oder vielleicht morgen. Es war von Finnland die Rede, von Wien, möglicherweise auch dem World Cup, der Fußball-Weltmeisterschaften. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr gute Nachricht, weil das natürlich war, das ganze Russia-Gate gegen Trump hatte ja den einen Zweck, zu verhindern, dass Trump sein Wahlversprechen wahrmacht, die Beziehung zu Russland wieder in Ordnung zu bringen. Und jetzt, nachdem Russiagate nicht nur auseinandergefallen ist, sondern auch sich in Müllergate verwandelt hat, das heißt, die ganzen Geheimdienstchefs und Mitglieder des Justizministeriums, die mit dem britischen Geheimdienst Kollusion betrieben haben gegen Trump, sind ja jetzt selber in der Schusslinie. Und offensichtlich hat Trump jetzt genügend Ellbogenfreiheit und auch Selbstvertrauen nach diesem historischen Treffen mit Kim Jong-un, dass dieser Gipfel jetzt tatsächlich stattfindet. Und man sieht wirklich, also wie verrückt die neoliberale Neokon-Fraktion ist auf beiden Seiten des Atlantiks, weil jeder Mensch, der irgendwie ein Interesse hat, dass der Weltfriede gesichert wird, sollte sich doch freuen, wenn die beiden größten Atommächte, USA und Russland, wieder an einem Tisch sitzen und verhandeln und gemeinsam Probleme lösen. Und was ist die Überschrift der Welt, also der Tageszeitung Die Welt? Ein Deal zwischen Trump und Putin wäre ein Albtraum für Europa. Also die Idee wäre, dass Trump eventuell mit Putin übereinstimmen könnte, die NATO-Manöver in Osteuropa zu reduzieren. Und also es ist wirklich verrückt. Die sollten sich freuen, wenn so eine Entwicklung in Gang kommt. Immerhin haben wir mal in Europa von einem gemeinsamen Haus gesprochen. Wir haben mal von einer Integration von Eurasien, von Vladivostok bis Lissabon gesprochen. Es gab mal sowas wie die Ostpolitik, die im Grunde ja auch letztlich dann indirekt zur Wiedervereinigung Deutschlands geführt hat. Russland hat immerhin der Wiedervereinigung Deutschlands zugestimmt. Und das ist ja nun alles Sachen, die man nicht vergessen sollte. Also wer hier so reagiert, der ist echt, also gehört zu den Ewiggestrigen. Und das ist wirklich das alte Denken in geopolitischen Regeln, was also dringend überwunden werden muss, wenn der Weltfriede erhalten werden soll. Also von daher denke ich mal, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht.
Es ist natürlich zugegeben auch nicht ganz einfach, sich über diese Dinge ein Bild zu machen, gerade wegen solcher Schlagzeilen, wie du sie eben angesprochen hast. An Donald Trump ist, glaube ich, kein einziges gutes Haar geblieben, was natürlich auch negativ ist insofern, weil ja, wenn man jemanden mit so viel Mist überhäuft, auch medial, dann wird es sehr schwierig sein, die Dinge zu kritisieren, die eigentlich der Kritik würdig wären. Aber ein anderer Bereich, der eben ähnlich schwierig ist einzuschätzen für viele Leute, ist die Frage, wie das mit China aussieht und den USA. Auf der einen Seite gab es ja sehr positive Besuche von Trump und Xi Jinping. Es sind umfangreiche Handelsdeals auch beschlossen worden bei ihrem letzten persönlichen Treffen. Andererseits scheint da so eine Art Wirtschaftskrieg anzulaufen, was wirklich sehr negativ wäre. Und daher ist auch, also glaube ich, auch ein Augenmerk auf diese Verbindungen sehr wichtig. Und gerade ist ja der General Mattis in seiner neuen Funktion in China. Und ich würde gerne wissen, ob du uns sagen kannst, was sich da eigentlich abspielt, welche Art von Diskussionen er da führt. ob das ähnlich in eine positive Richtung gehen kann und auch gehen soll, wie das jetzt mit Korea sich abzeichnet.
Also Mattis hat sich sogar mit Xi Jinping getroffen in der großen Great Hall of the People, also der großen Halle des Volkes, und haben dort diskutiert über den Ausbau des strategischen Vertrauens zwischen beiden, Ausbau von Beziehungen zwischen den Militärs. Dann hat Mattis auch den Chef der PLA getroffen, also der People's Liberation Army, und den ins Pentagon eingeladen. Also das sind mit Sicherheit gute Zeichen. Und wir hoffen ja immer noch, dass es auch möglich sein wird, diesen Handelskrieg dadurch zu überwinden, dass eben das Defizit dadurch reduziert wird, dass beide Staaten, also USA und China, gemeinsame Joint Ventures in Drittländern machen, also zum Beispiel Lateinamerika zu entwickeln. Ich hatte ja letzte Woche diesen Artikel erwähnt schon, das erfolgreiche Treffen in Singapur zwischen Trump und Kim Jong-un als Modell zu nehmen für die Überwindung von allen Konflikten. Das heißt, dass man eben zwei verfeindete Parteien nimmt und eine höhere Ebene der Vernunft etabliert und dadurch Frieden ermöglicht. Und das ist nach wie vor das Modell, weil, also wir sollten da gleich noch drauf kommen, die Flüchtlingskrise in Europa und die illegale Migrantenkrise in Amerika können nur gelöst werden, wenn man die Länder entwickelt, aus denen die Menschen kommen, nämlich Lateinamerika, Südwestasien und Afrika. Also wir sind nach wie vor in einer riesigen Mobilisierung, dass eben dieses Modell von Singapur angewandt wird. Und wir haben also sehr gute Resonanz eigentlich aus allen Teilen der Welt über diesen Vorschlag gehört. Also von daher ist das mit dem Handelskrieg auch noch nicht das letzte Wort.
Blicken wir noch mal kurz auf die schon angesprochenen Folgen des Gipfels zwischen Trump und Kim Jong-un. Wie sieht es momentan aus? Was hat sich in der Folgezeit eigentlich konkret schon getan? Immerhin, wir hatten damals ja bemerkt, dass die Vereinbarung, die beide unterschrieben haben, tatsächlich auch das höchst erreichbare Ziel gewesen sei. Also man hat eben nicht nur eine weniger verbindliche Erklärung oder eine noch weniger verbindliche gemeinsame Pressekonferenz, sondern man hat ja Dinge auf Papier festgelegt. Und ich denke, es wäre für unsere Zuschauer auf jeden Fall interessant zu hören, was sich in der Zwischenzeit da auf beiden Seiten getan hat, sowohl in Nordkorea und den USA als auch zwischen den beiden Koreas, um diesen Prozess voranzubringen. Bist du da optimistisch?
Also ich denke, das ist auf einem sehr guten Weg. Es wird also Mitte Juli ein neuer Gipfel stattfinden zwischen den beiden Koreas, wo es also um den Ausbau der Eisenbahnlinie an der Westküste Nordkoreas geht, also mit anderen Worten der Eisenbahnverbindung von Südkorea über Nordkorea zur chinesischen Eisenbahnverbindung. Und dann kurze Zeit später soll ein weiterer Gipfel stattfinden, der sich dann mit der östlichen Verbindung von Busan, Nordkorea, Transsibirische Eisenbahn beschäftigt. Und wir haben seit langem eben den Punkt gemacht, dass wenn die Ingenieure von beiden Ländern gemeinsam Eisenbahnen bauen, dass dann natürlich eine Basis für den Frieden gegeben ist. Also von da ist also durchaus gute Nachrichten von dem Nachhinein dieses historischen Gipfels.
In der Zwischenzeit, das sollte man ja in dem Zusammenhang auch nicht übersehen, ist ja in den USA schon wieder Vorwahlzeit. Es finden die Zwischenwahlen statt dieses Jahr, bei der also eine Reihe von Senatoren und Kongressabgeordneten neu gewählt werden, nicht alle. Und wie wir ja schon gehört haben, hatte Trump ja vor einigen Monaten, glaube ich, schon gesagt, dass die noch andauernde Untersuchung da von dem Mueller eigentlich schon eine Einmischung ist in die jetzt stattfindenden Wahlen, also im Grunde eine Wahlmanipulation. Aber vielleicht wäre es ganz gut, auch da kurz mal von dir ein Stimmungsbild zu bekommen. Wo gibt es da so Tempobarometer oder Temperaturstellen, wo man mal fühlen kann, was sich da eigentlich abspielt?
Ja, gerade heute ist der Peter Strzok, einer der Haupttäter, kann man da wirklich sagen, der wird gerade heute vor den gemeinsamen Ausschüssen des Justizausschusses und des Geheimdienstausschusses verhört. Das ist leider nicht öffentlich. Trump hatte in einem Tweet gefordert, dass die ganze amerikanische Bevölkerung das Recht hat, das zu erfahren. Und deshalb soll es öffentlich im Fernsehen übertragen werden. Aber das ist natürlich erstmal nicht der Fall. Aber da kann man erwarten, dass da also doch im Grunde die Verfolgung der Leute, die Kollusion mit Großbritannien gemacht haben gegen Trump, dass das also absolut weitergeht. Und also, dass die Lage in Amerika nicht so ist wie die Medien, schon gar nicht die deutschen Medien, die noch schlimmer sind als die amerikanischen Medien. Die ARD hat 98% Negativberichterstattung über Trump. In Amerika sieht das ein bisschen anders aus. Also gerade in New York hat der Kongressabgeordnete Crowley, der in Queens und Bronx den Distrikt hat, der seit 10 Amtszeiten im Kongress sitzt, der also Nancy Pelosi als Sprecherin im Kongress ersetzen sollte, der hat, obwohl er 3 Millionen Dollar für den Wahlkampf eingesetzt hat, gegen eine 28-jährige junge Frau verloren, eine Bernie Sanders-Anhängerin, die nur 300.000 Dollar zur Verfügung hatte. Und die hat also in einem Landslide, also in einem riesen Erdrutsch, über, ich glaube, 54% der Stimmen gewonnen und damit die Vorwahlen gewonnen. Und der Trump hat dann einen Tweet abgesetzt, wo er sagt, also wenn dieser Crowley ein bisschen netter zu seinem Präsidenten gewesen wäre, hätte er vielleicht nicht verloren. Und das Interessante ist eben, dass diese junge Frau ihre Kampagne fokussiert hat auf die enge Verbindung von Crowley zur Wall Street. Und sie ist auch eine Unterstützerin für Glass-Steagall, also Trennbankengesetz. Also das zeigt einfach die Stimmung in der Bevölkerung, und das hören wir auch von unseren Freunden aus Amerika jeden Tag, die Stimmung ist nicht so. Trump ist absolut, gewinnt an Popularität in der Bevölkerung, und das neoliberale, linksliberale Neokon-Establishment, die sind also weiter da auf dem Abstieg. Also das ist eine völlig andere Situation. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wirklich ihre extrem hässlichen Seiten da herauslassen. So haben verschiedene demokratische Kongressabgeordnete die Bevölkerung dazu aufgerufen, gegen Trump und alle seine Kabinettmitglieder überall, wo sie sie sehen, vorzugehen, Rallyes zu machen, Demos zu machen. Also das ist wirklich eine Form der, also, Massenverhetzung. Das ist also wirklich, wirklich, das zeigt im Grunde, dass die Leute, die angeblich oder die linksliberal sind, doch dem Faschismus sehr viel näher sind, als man das von den Etiketten her denken würde. Aber so ist es.
Nun, dann denke ich, wenden wir uns mal dem größten Thema zu. Kurz bevor steht der EU-Gipfel. Du hast den Aufruf gemacht, in Schriftform, auch in vielen Sprachen haben wir den verbreitet, diesen eben aufzubauen auf dem Singapur-Gipfel zwischen Trump und Kim. Man muss vielleicht fairerweise sagen, es sieht momentan noch nichts danach aus, dass es tatsächlich so gelaufen ist. Also meine Erwartung eigentlich, was siehst du jetzt eigentlich in dieser ganzen Geschichte? Wie soll das hier überhaupt weitergehen mit EU, mit den Flüchtlingen? Also ich weiß nicht, es ist selbst mir schwer gefallen, in den Medien irgendeinen Funken von irgendwas Positivem zu finden, was man sich da jetzt noch vorstellen kann. Wie gehst du daran? Wie soll man mit so einer Lage jetzt hier umgehen?
Also ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass diese EU mit diesen Regierungen das zum jetzigen Zeitpunkt aufgreifen würde, nämlich dem Singapur-Modell zu folgen und eine Krise in das Gegenteil zu verwenden. Ich hatte ja damals gesagt, sie sollen Xi Jinping einladen und afrikanische Staatsführer und ein Crash-Programm für die Infrastrukturentwicklung von Afrika beschließen. Also das war mir schon klar, dass das nicht passieren würde. Aber es heißt ja nicht, dass das nicht die einzige Lösung ist und dass deshalb wenn man etwas als richtig erkannt hat, soll man sich auch dann dafür einsetzen, wenn es nicht unmittelbar in der spezifischen Form umzusetzen ist. Weil, wenn wir erstmal auf die Lage gucken, morgen findet dieser EU-Gipfel statt. Die Chance, dass es zu einer europäischen Lösung kommt, geht gegen null. Was stattdessen diskutiert wird, ist die Militarisierung der Flüchtlingsfrage. Frontex soll auf 10.000 Polizisten oder wie auch immer man die nennt, aufgerüstet werden und angeblich ein robustes Mandat erhalten, also auch Waffen einsetzen dürfen, angeblich gegen die Schlepper. Aber man hat ja jetzt schon eine Situation, wo eigentlich sich eine Unmenschlichkeit in die Debatte eingeschlichen hat, die wirklich ein ganz erschreckendes Bild auf das wirft, was eigentlich die westlichen Werte sein sollen. Weil man redet jetzt von Identifikationszentren außerhalb der Außengrenzen der EU. Das heißt, die Menschen sollen gar nicht erst in die EU reingelassen werden. Natürlich trifft das auch auf Schwierigkeiten. Also Libyen, wo ja selbst der Papst gesagt hat, das sind Konzentrationslager, wo die Leute verstümmelt werden, gequält, vergewaltigt, zu Sklaven gemacht. Und er hat gesagt, das hat absolute Parallelen zu den Konzentrationslagern aus der Nazi-Zeit. Und genau das ist es. Nun hat Libyen gesagt, sie wollen keine weiteren Lager in Libyen haben, sondern sie wollen alle südlich der libyschen Grenze haben, in Ländern wie Mali, Niger. Und dann haben wir natürlich diese absolut horrenden Bilder, die gestern selbst in der Tagesschau überall zu sehen waren, dass eben der Vorwurf an Algerien ist, dass die über 13.000 Flüchtlinge ohne Nahrungsmittel, ohne Wasser, ohne Handy, ohne Geld in der Sahara abgesetzt haben, wo die dann bei 48 Grad Hitze bis zum nächsten Dorf, wo irgend so ein Brunnen war, zu Fuß gehen mussten durch die glühende Hitze. Und viele haben berichtet, dass da waren schwangere Frauen dabei und Kinder. Und einige sind halt einfach aus dem Blickfeld verloren gegangen und wurden nie wieder gesehen. Nun hat die algerische Regierung das dementiert und hat gesagt, dass das nicht wahr ist. Gut, ich kann das nicht verifizieren, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Flüchtlinge, die durch die Sahara sowieso immer kommen, ehe sie überhaupt zum Mittelmeer kommen, dass da mehr Menschen gestorben sind, als selbst im Mittelmeer ertrunken. Und das zeigt einfach die absolute Grausamkeit dieser ganzen Lage, weil der Grund, warum Afrika in so einem Zustand ist, ist ja die Unterentwicklung durch den Westen der letzten Jahrzehnte. Und das wird jetzt immer mehr ein Gegenstand von Diskussionen in Afrika, in Asien. Es gibt eine ganze Reihe von Artikeln, wo das gesagt wird. Und auch die Lage in Südwestasien ist ja auch eine direkte Folge der sogenannten Interventionskriege oder humanitären Kriege, die Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien in den Zustand gebracht haben, in dem dann diese ganzen Flüchtlinge überhaupt erst entstanden sind. Also der Westen hat da eine enorme Bringschuld. Jetzt hat Albanien, der Premierminister, es abgelehnt, dass Albanien so ein Auffanglager da einrichtet, weil er sagt, das wird Albanien nie und nimmer erlauben, weil Menschen, die leiden und in Verzweiflung auf der Flucht sind, dürfen nicht wie Giftmüll entsorgt werden, den keiner will. Und das ist wirklich eine absolut korrekte Formulierung und wirft ein absolut erschreckendes Licht auf die Leute, die da in führenden Positionen in der EU sind oder gar in den Regierungen Europas. Also ich denke mal, außer solchen schrecklichen Vorschlägen wird da nichts herauskommen. Es wird keine europäische Einigung geben. Die Osteuropäer, die Visegrad-Staaten, die Südeuropäer sind mit Sicherheit auf einer anderen Linie und die werden versuchen, da irgendeinen Kompromiss mit wenigen bilateralen Abkommen als europäische Lösung zu verkaufen. Aber das wird nicht gelingen. Also ich denke mal, dieser Gipfel wird den ganzen Bankrott der EU da allen Leuten vor Augen führen.
Ich einfach an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass dein Artikel da ist und die Titel Geschichte wird jetzt in Asien geschrieben. EU-Gipfel muss dem Beispiel von Singapur folgen. Das wird in der Essenz genauso wahr bleiben, wie es eben vor dem EU-Gipfel war. Und ja, an der Stelle einfach auch jeden einladen, mitzuhelfen und das einfach weiter zu verbreiten und das bekannter zu machen. Helga, vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass ich dich und Sie alle hier wieder in der kommenden Woche begrüßen kann. Bis dahin.